Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein, Adam. Es ist richtig schön. Es ist wie eine innere Befreiung, heute an diesem Freitag wieder zusammenzusitzen mit dir.
Ja.
Du bist auch da.
Ja, ja, ich bin auch hier.
Du guckst mich mit großen Augen an. Geht's dir gut, mein Lieber?
Mir geht's gut. Danke der Nachfrage, wie immer. Ja. Es geht mir sehr gut.
Gut.
Und wie kommt's, dass es dir heute so blendend?
Du, ich habe kalt geduscht, ganz einfach. Kalte Duschen. Seit 2 Monaten dusche ich kalt, also nicht komplett, aber ich dusche mich kalt ab danach. Und zwar, je kälter, desto besser. Und ich muss sagen, das trägt mich durch den ganzen Tag. Man fühlt sich erfrischt, man fühlt sich, ich weiß nicht, sauberer als sonst.
Ah.
Und außerdem...
Ich benutze immer noch den Waschlappen.
Ja, ja. Das, nee, das brauchst du gar nicht, wenn du dich kalt abduschst.
Stimmt.
Mhm. Weil du bist dann automatisch sauber.
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Gut.
Aber ja, gut, dass wir uns getroffen haben.
Auf jeden Fall freue ich mich auch, dass wir wieder hier sind, weil es ja jetzt doch schon wieder ein paar Tage her ist, seit der letzten Aufnahme. Wir haben ja auch noch einiges, was so kommt in der nächsten Zeit.
Ja.
Insofern, das ist auch ein gutes Gefühl.
Ne? Sehr schön.
Ne? Geht
freu ich mich
auch.
So. Freue ich mich. Mit euch, für euch.
Sehr gut. So, pass auf, bevor wir uns jetzt hier verzetteln und bevor wir jetzt hier unseren Quatsch ausbreiten, haben wir natürlich heute wieder, ihr habt es schon gelesen, einen Gast bei uns im Studio. Und es ist nicht nur irgendein Gast. Wenn ich mir mal so die Liste angucke, was ich da so Erwähnenswertes am Anfang sagen könnte, dann womit fange ich an? Natürlich kennt ihr unseren Gast aus dem deutschen Fernsehen. Ihr kennt ihn aus diversen Produktionen. Ihr kennt ihn zum Beispiel auch aus dem Tatort. Er ist außerdem als Autor tätig. Er hat unter Dieter Wedel Theater gespielt. Er hat mit Kate Blanchett vor der Kamera gespielt. Standen. Ihr kennt ihn aus, ich muss wirklich sagen, tausenden Synchronproduktionen, unter anderem Doctor Who, aus Harry Potter als Professor Lupin, aus Der Brücke, Transit in den Tod, aus Law and Order, aus Ziemlich beste Freunde. Herzlich willkommen, Frank Röth!
Oh, Wahnsinn, das war ja ein Intro. Unglaublich, unglaublich. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich dem gerecht werde, weil ich muss ja jetzt gleich mal hier deine Erwartungen runterschrauben, weil ich bin ja bekennender Warmduscher. Und nachdem du ja so voller Energie bist, dank deines Kaltduschens, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mithalten kann. Aber ich werde mein Bestes geben.
Frank, das ist alles selbst verdient, eigens erarbeitet. Ich glaube, deine Vita spricht da einfach für sich. Und da, glaube ich, musst du gar keine Erwartung gerecht werden. Das hast du ja alles schon geleistet. Du kannst dich ja hier entspannen. Du hast ein Wasser neben dir. Und
ein Stück Kuchen auch noch.
Falls du noch mehr möchtest, sag Bescheid.
Ja, ja,
es ist genügend vorhanden auch da.
Alles gut.
Frank, danke schön, dass du da bist. Danke.
Ja, ich freue mich sehr. Bin sehr gespannt auf den Abend.
Du, wir erst. Pass mal auf, wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Du bist ja einer der jungen Kollegen. Du bist im Jahre 59 geboren, 1959. Mm. Meine Güte, das geht mir aber oft so, dass ich Kollegen sehe und mir denke, naja, die sind doch bestimmt 20 Jahre jünger, als da steht oder so. Fühlst du dich denn 20 Jahre jünger? Oder?
Oh Gott. Das erinnert mich immer an einen Spruch, den mein Vater getätigt hat, der leider nicht mehr lebt. Der hat da, glaube ich, an seinem 60. Geburtstag gesagt, numerisch 60, biologisch 50, sexuell 30.
Sehr gut.
So ungefähr. Das ist immer so eine Frage, wie man sich fühlt. Ja? Also ich meine, gut, das Alter lässt sich natürlich nicht wegdiskutieren, aber ich denke jetzt nicht jeden Tag drüber nach, wie alt ich bin. Und ich mache ja sehr viel noch, was ich denke, dass mich jung oder aktiv hält, und habe auch noch so ein paar Pläne, die ich umsetzen will. Ich habe mir zum Beispiel zu meinem 60. Geburtstag, was ein Jugendtraum oder ein Kindheitstraum von mir war, habe ich mir ein Schlagzeug gewünscht und habe dann nochmal mit 60 Jahren angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen.
Großen
und mache das alles. Ja, dann mache ich Kampfsport und möchte also auf jeden Fall noch.
Was machst du?
Ich mache, das nennt sich KTR, das ist eine Abwandlung von Jiu-Jitsu.
Mhm.
Und da habe ich mir schon zum Ziel gesetzt, noch den schwarzen Gürtel zu machen. Also den blauen habe ich jetzt schon.
Wow.
Ich trainiere jetzt gerade für die Braungurtprüfung. Die wird wahrscheinlich an Ostern sein. Und dann muss man eh nochmal ein Jahr warten. Und dann kommt der schwarze Gürtel. Und das möchte ich einfach noch machen.
Geil.
Und das sind alle Sachen, die also ich will jetzt nicht hier irgendwie in Neukölln da in die Schlägerszene kommen oder so. Aber es sind Sachen, die im Kopf einfach jung halten. Ich merke es beim Schlagzeugspielen, einfach diese Konzentration, die Isolation der einzelnen Gliedmaßen und den Rhythmus durchzuhalten, ist wirklich, hält wach, und im Sport genauso, weil die ganzen Techniken, die du anwenden musst, die teilweise wirklich sehr, sehr schwer sind, aber dann doch eben sehr schnell und sehr präzise angewandt werden müssen. Das fällt bestimmt jemand, der 30 ist oder 20 ist, leichter als mir, alten Knacker, aber ich merke schon, dass, wenn ich es dann schaffe, das tut mir ganz gut.
Du, ich glaube auch ganz ehrlich, dass der Kampfsport eigentlich etwas ist, was an die Schulen gehört. Also dass man lernt, zum einen sich zu wehren, natürlich. Mm. Zum anderen kriegst du ja doch auch dadurch ein gewisses Selbstbewusstsein.
Mm.
Du baust Ängste ab.
Ja.
Und wie du sagst, gerade beim Jiu oder alles, was dann letztlich auch bei MMA Anklang findet, sind ja, das Hauen ist ja dann nur, salopp gesagt, das Wenigste, oder?
Ja, und was ich halt auch wirklich sehr schätze und einfach auch als ein Geschenk empfinde, zumindest in dem Randori, in dem ich trainiere, in Spandau, du hast halt wirklich in der Gruppe alle Generationen, alle Geschlechter, alle Ethnien, und das ist einfach toll, wirklich mit ganz normalen Leuten zu tun zu haben, ja, die teilweise auch, da sind Vorbestrafte dabei, da sind Universitätsprofessoren dabei, also alles Mögliche, und auch das empfinde ich als große Befruchtung einfach nochmal für den Kopf und so, ja, und du, weil man denkt ja immer, wenn man so in der Filmbranche oder Kulturszene ist, man denkt ja immer, man ist was Besonderes oder hält sich so für den Nabel der Welt, aber wenn du dann mit dem Real Life konfrontiert wirst, dann wirst du ganz schnell geerdet.
Es zählt auch alles nichts auf der
Matte. Es zählt gar nichts, nee, nö, nö.
Vollkommen egal.
Nö, nö. Also das war auch, die haben zwar dann irgendwann mal gemerkt, dass ich Schauspieler bin, oder der eine hat mal gesagt, hä, deine Stimme kenne ich doch irgendwoher, und ja, dann wurde mal darüber geredet, aber das war's dann auch. Also da hat jetzt keiner irgendwie, dass er jetzt irgendwie da ehrfürchtig ist oder sein Verhalten verändert hat, das spielt überhaupt keine Rolle.
Sehr gut. Ja, das tut der Seele gut
und dem Kopf.
Voll cool. Du kommst gebürtig aus Weinheim, ist das richtig?
Genau, ich bin gebürtig in Weinheim an der Bergstraße. Das ist so eine, ja, als ich dort geboren wurde, war es eine Kleinstadt. Mittlerweile ist es schon so eine Mittelmetropole, nennen sie sich. Das ist so in dem Kreis Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, also Rhein-Neckar, Rhein-Main-Zentrum, so in der Region, ja, Baden-Württemberg.
Kommst du aus einem reichen Elternhaus oder aus einem normalen oder aus einem armen?
Tja, definiere reich, definiere normal, definiere arm. Also ich meine, so wie ich komme, muss ich schon sagen, ich kam aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus, muss ich schon sagen. Meine Eltern waren beide Apotheker. Mein Vater hatte eine sehr große und gut gehende Apotheke in Weinheim. Vor allen Dingen in den 70er Jahren war das ja wirklich so, muss man sagen, also die Lizenz zum Gelddrucken. Nichtsdestotrotz hat er, wie so viele in seiner Generation oder aus seiner Generation, die Zeichen der Zeit nicht erkannt und hat gedacht, es geht alles so weiter. Und als er dann gestorben ist oder seinen ersten Schlaganfall hatte, dann ein paar Jahre später ist er gestorben, haben wir dann als Familie festgestellt, dass also alles, was schon so großzügig an Weihnachtsabenden in der Familie unter den Kindern verteilt wurde, alles längst der Bank gehört und nichts mehr da war.
Oh. Hm. Was habt ihr denn gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen?
Tja, schwierige Sache. Also ich, am schlimmsten war es für meinen Vater noch, der das ja alles noch miterlebt hat, als diese Sache quasi jetzt dann offiziell wurde. Und für den das natürlich ein totales Trauma war. Ja. Für mich war es jetzt nicht so schlimm, weil ich zu der Zeit ja schon in Lohn und Brot war, mehr oder weniger. Ich habe schon ganz gut verdient als Schauspieler und Synchronsprecher. Ich denke mal, das Finanzielle war gar nicht so dramatisch, weil es muss ja eh jeder irgendwie gucken, wie er über die Runden kommt. Also meine zwei Schwestern haben das auch ganz gut hingekriegt. Aber so diese persönliche Niederlage, das war schon sehr schlimm. Ne? Also für meinen Vater war es zum Beispiel, kennt ja jeder so, wenn er mal an die Apotheke geht oder der Arzt verschreibt ein Rezept und dann gehst du in die Apotheke und da ist ja heute vollkommen normal, dass die Apotheker sagen, ja, wir bestellen es, kommen Sie irgendwie heute Nachmittag wieder oder wir liefern es Ihnen. Und für meinen Vater war sowas einfach ein totales Desaster, ja, dass er ein Medikament nicht da hat vorrätig, ja. Mhm. Und ich habe das oft erlebt, wenn dann an Wochenenden ärztlicher Notdienst war und eine andere Apotheke hatte eigentlich Notdienst, ja, dass dann die Ärzte oder das Krankenhaus bei uns angerufen haben zu Hause, weil sie wussten, wir haben dieses Medikament auf jeden Fall vorrätig und die anderen nicht, ja. Aber im Umkehrschluss dementsprechend groß war dann das Warenlager bei uns, ja, und dementsprechend häufig sind auch die Medikamente dann verfallen, ohne dass sie gekauft oder benutzt waren und das hat ihm dann letztendlich das Genick gebrochen.
Oh Mann, eigentlich ein toller Anspruch, also mit Herz und Seele und mit Etikette.
Ja.
Aber das,
ja. Ja, aber es ist halt auch so, ich meine, das ging ja damals dann auch schon los mit also schon in den 80er Jahren, dass die Sachen irgendwie über Computer bestellt wurden und so eine leichte Digitalisierung hat da angefangen, ja. Also alles noch mit Lochkarten und was weiß ich was. Aber auch das war für meinen Vater schon, damit wollte er gar nichts zu tun haben. Damit wollte er nichts zu tun haben. Und das ist halt dann einfach so, wenn du die Zeichen der Zeit nicht erkennst, dann... Wenn er früher abgetreten wäre, wäre alles wunderbar gelaufen. So kann ich sagen, ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit und Jugend gehabt. Ja. Mhm. Aber ich beklage das nicht. Ich sag das jetzt einfach so ganz, ganz offen und ganz frei. Ist auch sehr privat, aber ist ja wurscht. Ich meine, kann man ja drüber reden. Aber ich leide jetzt da nicht darunter, dass ich halt nichts erben werde oder nichts geerbt habe.
Naja, du hast ja wirklich viel gearbeitet, viele Möglichkeiten gehabt, dir auch dein eigenes, wie soll ich sagen, dein eigenes Reich aufzubauen, dein Leben dir aufzubauen. Das ist ja vielleicht auch, wie soll ich sagen, schöner, als das nur zu erben, das Glück zu bekommen. Weiß ich nicht, schöner ist vielleicht auch sehr subjektiv, aber...
Ja, ich finde, ganz ehrlich, also es ist gar nicht so schlecht, wenn man weiß, man muss schon selber dafür sorgen, dass der Laden läuft und kann nicht drauf hoffen, dass irgendwann noch mal was kommt, irgendwie, der dann die Kohlen aus dem Feuer holt oder so. Mhm. Also es hält schon wach und löst schon andere Energien frei. Ja. Lässt jetzt andere Energien frei. Also das muss ich schon sagen, habe ich so im Laufe meines Lebens einfach festgestellt. Ja. Weil ja doch, gerade in unserem Beruf hast du ja oft auch Täler, durch die du gehst, ja, wo einfach die finanzielle Situation nicht sehr angenehm ist, ja. Und wenn du dann immer im Hinterkopf hast, so, oh ja, ist ja nicht so schlimm, wird schon was kommen oder so, da kommt ja was, weiß ich ja, ja. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es anders gekommen ist. Ja.
Du hast dein Abitur dort gemacht in Weinheim?
Genau, ja, ja.
Okay. Und bis dann. Wie soll ich sagen, war der Wunsch, in dem Beruf zu gehen, der kam ja bei dir wahrscheinlich erst später. Ne? Du,
ja.
Du hast erst mal nach dem Abi angefangen zu studieren, bist nach
genau.
München gegangen?
Ja, also ich war erst nach dem Abi, drei Wochen nach dem Abi bin ich erstmal zur Bundeswehr und habe 15 Monate Grundwehrdienst, wie es damals so schön hieß, in Mittenwald gemacht.
Wolltest du?
Ja, was heißt wollte ich? Also ganz ehrlich, die Frage hat sich nicht groß gestellt. Also es war, du hättest natürlich Kriegsdienst verweigern können, ja. Aber da muss ich auch sehr sagen, in unserer Familie oder in unserem Umfeld war das kein Thema, ja. Und ich bin ja da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr lange und sehr oft auch ein bisschen so naive Vorstellungen gehabt. Und ich habe eigentlich eher den Standort Mittenwald gesehen, weil man konnte sich da freiwillig hinmelden, ja. Und das waren zwar die Gebirgsjäger, aber es war halt in den schönen Bayerischen Alpen. Und ich wusste, du kannst im Winter viel Skifahren und im Sommer gehst du auf die Berge. Und ja, das war so meine Vorstellung. Das stimmte zwar auch, ja. Ich habe sehr viel Ski gefahren. Ich habe sogar über die Bundeswehr eine Skilehrerausbildung gemacht.
Wow.
Und ich war sehr viel in den Bergen. Aber ich habe auch viel Scheiße gefressen, auf Deutsch gesagt. Ja. Also es war nicht sehr angenehm, ja, die Zeit. Und danach bin ich dann nach München gegangen, weil ich ursprünglich tatsächlich Tiermedizin studieren wollte. Habe dann auch mit dem Studium angefangen. 3 Semester studiert, wobei das 3. Semester schon quasi ja so ein Absprungssemester war.
Aber warum Tiermedizin? Also wie kam es dazu, dass du sagst, ich möchte gerne...
Ich bin ja in so einem medizinischen Umfeld groß geworden. Ja, also Ärzte, Apotheker, Tierärzte, alles Mögliche ging bei uns ein und aus. Der Beruf des Apothekers hat mich nie interessiert, weil ich ja gesehen habe bei meinem Vater, der zwar ein unglaublich gebildeter Mensch war und der sich also mit Botanik, mit Chemie unfassbar gut auskannte, aber letztendlich bestand sein Arbeitsalltag Schublade auf, Päckchen raus, Schublade zu. Ja, und das fand ich einfach totlangweilig. Und die Tatsache, dass er mal selbst irgendwie eine Salbe machen musste oder sowas, dass er es noch selbst noch herstellen musste, kam ja ganz selten vor, muss man ganz ehrlich sagen. Sein Wissen wurde eigentlich ja nicht mehr gebraucht. Ja.
Wollte er, dass du den Laden mal übernimmst?
Ja, ich weiß nicht, ob er es wollte. Also ich glaube, er hätte sich schon gefreut. Ja, aber er hat auch schon relativ schnell gemerkt, dass mich das nicht interessiert. Also war auch kein Thema bei uns. Und dann war es aber so, dass wir hatten wirklich viele Tiere. Meine Eltern, die haben Hunde gezüchtet. Wir haben
was für eine Rasse?
Rauhaar-Dackel.
Oh, schön, toll. Ich liebe sie. Wirklich, ohne Quatsch.
Und wir hatten Pferde. Und insofern war ich da sehr, sehr nah an den Tieren immer dran. Hatte auch viel mit Tierärzten zu tun. Hufschmiede und so. Und das war schon was, was mich wirklich interessiert hat. Und dann dachte ich, naja, warum? Also es ist eigentlich ein toller Beruf. Und wenn ich dann nach Weinheim zurückgegangen wäre, dann wären auch viele Anknüpfungspunkte dort gewesen, also bei Bauern, bei anderen Leuten, wo man hätte sofort irgendwie sozusagen seinen Einsatz haben können als Tierarzt dann, ja, weil ich die ja alle kannte. Aber erstmal hat mich das Studium wirklich abgeturnt, weil es nur Theorie war. Also du hast überhaupt kein lebendes Tier gesehen. Und das Zweite war, dass ich einfach durch diesen Ortswechsel, sage ich mal, von dieser wohlbehüteten Kleinstadt Weinheim in die Großstadt München, in die Metropole Anfang der 80er Jahre, war ja München nochmal ganz anders als heute. Auch von der Kulturszene, von der Musik und so nochmal ganz anders. Das war für mich so ein totaler Kulturschock. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ja viele, viele Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen, die so ganz, ganz tief in mir drin waren, ja, über die du aber nie nachgedacht hast, also mein großes Interesse an Theater, an Film, an Fernsehen, wo du natürlich gedacht hast, ja, da will man auch irgendwie vielleicht mal auf der Bühne stehen oder in einem Film mitspielen oder mal synchronisieren, aber die Frage hat sich überhaupt nicht gestellt. Und das war dann plötzlich durch dieses Leben in München realisierbar, also greifbar. Ja, du plötzlich hast du irgendwelche Teams gesehen, da wurde ein Derrick gedreht oder dann hast du in der Kneipe Leute getroffen, die waren an den Kammerspielen engagiert oder so. Und dann hatte ich tatsächlich, das werde ich nie vergessen, eine Prüfung, ein Testat hieß es ja damals im Tiermedizinstudium noch. Und die Universität, die war in Schwabing und ich hatte da also Tage, wochenlang darauf hin gearbeitet, gelernt, dieses Testat zu bestehen. Und sollte dann irgendwie einen Oberschenkel von einem Pudel, die Muskeln, die Sehnen genau analysieren, der da vor mir lag auf dem Tisch. Und ich habe wirklich, was ich in meinem ganzen Leben nie mehr hatte und auch davor nie hatte, einen totalen Blackout gehabt. Und ich glaube, ich habe gesagt, das ist ein Elefantenfuß oder irgendwie oder ein Ochsenschwanz oder sonst irgendwas. Ja, ich habe vollkommenen Unsinn geredet und ich wusste nichts mehr. Und bin raus aus dieser Prüfung und wusste wirklich, das war's. Ich wusste, ich werde da nie wieder reingehen. Das war für mich gelaufen. Gehe aus der Uni raus und es hört sich jetzt an wie im Film, aber es war tatsächlich so. Und da waren Dreharbeiten. Direkt da waren Dreharbeiten. Und da habe ich den ganzen Nachmittag zugeguckt und war total fasziniert und war wie in einer anderen Welt und dachte nur, nee, das ist es. Und das wird jetzt in Angriff genommen.
Krass.
Super.
Das war wirklich so. Das ist keine Märchen, das ist echt so.
Ich glaube dir das. Es gibt so eine Momente im Leben. Ich habe auch von anderen Freunden, ich hatte es, glaube ich, in einer Episode mal erzählt, ähnliche Sachen gehört. Dass wirklich auf der anderen Straßenseite ein Film gedreht wurde und die von der Baustelle rüber sind, hier kann ich mitmachen, kannst du aus. Und seitdem nur noch es nur noch in diese Richtung ging. Das sind dann so eine Eingebung, die wie dankbar kann man dafür sein? Wie dankbar können wir dafür sein, dass die da gedreht haben? Ja. Weißt du noch, was es war?
Es war ein Derek. Ja. Okay. Ich weiß sogar noch die Folge, den Folgentitel: Ein Koffer aus Istanbul.
Super.
Und Peter Eschberg hat mitgespielt. Also ich weiß wirklich noch sehr viel.
Ja. Wie alt warst du da?
Warte mal, das war 1980, ja, 21 oder 22 so.
Okay. Aber nochmal ganz kurz, bevor wir weiterspringen, nochmal einen Sprung zurück, eben als du meintest, bei der Bundeswehr, da hast du eine Menge Scheiße gefressen. Was war denn da so schwer für dich?
Also ich war ja Abiturient und damals irgendwie Ende der 70er Jahre total sozialdemokratisch sozialisiert, ja, und dachte irgendwie, ja, die Freiheiten und was weiß ich was alles, alles wunderbar. Und ich meine, wenn du in so einem militärischen Mikrokosmos bist, ja, da zählt halt eine persönliche Freiheit oder eine persönliche Meinung gar nichts. Ja, da zählt nur Befehl und Gehorsam aus Ende. Und du hast Leute über dir, die ja quasi über dein Leben bestimmen können oder sagen können, nee, Moment mal, ich sehe hier aber in ihrem Spind, da sind zwei Staubfluserl und sie hatten doch heute irgendwie Reinigung und das werden wir dann am Wochenende nochmal üben. Und du wolltest am Wochenende nach Hause fahren, weil du vielleicht auf den Geburtstag eingeladen warst oder was deine Eltern oder deine Freunde sehen und dann bleibst du halt am Wochenende zu Hause. Und dieser totalen Willkür ausgesetzt zu sein, ja, das hat mich fertig gemacht. Also damit, das war absurd. Aber ich muss auch sagen, auch da wieder ähnlich jetzt wie beim Sport, ich war auf der Bude mit Menschen, von denen ich mir in meinem wunderbar behüteten Umfeld vorher gar nicht vorgestellt hätte, dass es so Leute überhaupt gibt, ja. Also ich hatte einen Kamerad, der war Schaustellergehilfe auf dem Schiff. Da gab es so dieses riesige überdimensionale Schiff, Wikinger oder so hieß das. Das war so wie so eine überdimensionale Schiffschaukel, die auf dem Oktoberfest und überall war.
Kennt man.
Kennt man. Heute gibt es, glaube ich, gar nicht mehr.
Doch.
Ja, gibt's noch, ja.
Ja, ja.
Und der hat mir am ersten Tag erstmal seine ganzen Stichwunden und seine Einschusslöcher gezeigt, die er im Lauf seiner Karriere so alles hinter sich hatte.
Auf der Kirmes,
ja klar.
Nein.
Und dann hatten wir den Koch der Kompanie im Zimmer, ja, der wirklich, also ich muss es leider so sagen, die größte Drecksau war, die man sich vorstellen kann, der sich teilweise wochenlang nicht gewaschen hat. Und dann hat er immer das Essen ausgegeben. Und ich meine, ich kann seit der Zeit alles essen, egal ob was auf den Boden fällt oder sonst was. Es macht mir überhaupt nichts aus, ja, weil schlimmer als das, was ich erlebt habe, kannst du dir nicht vorstellen. Ist jetzt keine Bewerbung fürs Dschungelcamp, aber
du würdest gewinnen.
Ja, aber auch das waren einfach Erfahrungen, die natürlich in dem Moment, wo du sie machst, findest du alles ganz furchtbar, ja. Aber aus heutiger Sicht, oder nicht nur aus heutiger, sondern eben sehr viel früher, habe ich einfach gemerkt, was mir das gibt und wie hilfreich und wie lehrreich das ist. Ja. Und weil ich finde halt, dass es einen immer erdet. Ja. Wenn du wirklich zu Leuten, und du musst ja dann durch, ja, also du bist ja gezwungen, mit denen dann 15 Monate auf der gleichen Bude zu pennen, ja, und dich zu arrangieren. Und da zählt halt überhaupt nicht, ob du Abitur hast oder sonst oder wo du herkommst, ja. Sondern da geht es halt einfach nur um den Zusammenhalt und dann einfach zu sagen oder zu sehen, wo sind die einzelnen Qualitäten? Ja, also wie kann ich denen helfen? Wie können die mir helfen? Wie kann man gegenseitig profitieren? Also jetzt das schöne Wort Kameradschaft, ja, im besten Sinn. Ja, das ist schon eine Erfahrung, die will ich nicht missen. Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie diesen Militarismus oder die Bundeswehr da hochheben, aber diese soziale Erfahrung, die man macht, fand ich großartig, absolut.
Ist es denn in deinen Augen positiv oder negativ zu bewerten, wenn man das so pauschalisieren kann, dass wir den Wehrdienst nicht mehr haben?
Tja, also ich habe lange gedacht, es ist eigentlich gut, wenn die Bundeswehr eine Berufsarmee wird. Ja. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich nicht mehr der Meinung. Also ich finde eine Wehrpflicht schon, oder eine soziale Pflicht, das muss ja nicht unbedingt Wehrdienst sein, schon sehr wichtig und sehr gut. Ja. Also natürlich sollte man schon dafür sagen, dass jetzt dafür sorgen, dass Wehrpflichtige nicht wirklich in einen Einsatz, in einen militärischen Einsatz kommen, sondern das sollte man echt den Zeit- oder Berufssoldaten überlassen. Aber zu sagen oder zu fordern, dass man einfach von allen Bürgern dieses Landes einfach ein halbes oder ein Dreiviertel oder ein Jahr
ein soziales Jahr
macht, ja. Also wie auch immer das aussieht, ja, finde ich wirklich wichtig, weil ich glaube, es wäre auch so für den Zusammenhalt der Gesellschaft, auch weil ja die Gesellschaft sehr divers ist, ja. Und du hast eben auch jetzt, sagen wir mal, die Leute, die zu uns kommen oder die halt, wie es immer schön heißt, mit Migrationshintergrund oder sonst irgendwas, ja. Aber wenn du halt sagst, wenn jeder, der wirklich einen deutschen Pass hat, ja, einfach auch sich da irgendwie einbringen muss. Und es bringt wahnsinnig viel. Und ich kann nur sagen, also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt heute, wo sich die Gesellschaft ja nochmal ganz anders darstellt, in so einer Situation mit Leuten aus komplett unterschiedlichen Ethnien, Herkünften und so weiter, einfach ein Jahr oder 6 Monate oder 7 Monate gezwungen sein, sich zu engagieren und zusammenzuleben, ja. Ich glaube, dass das für den Zusammenhalt in der Gesellschaft wesentlich was bringen würde, ganz ehrlich.
Ja, es geht ja immer in zwei Richtungen. Ne? Also zum einen, natürlich, wenn du als junger Mensch aus einem anderen Land herkommst, wirst du etwas lernen über die hiesigen Bräuche und Lebensgewohnheiten. Und andersrum wirst du ja als Deutscher, wenn du oder als Hiergeborener, wenn du gezwungen bist, die Stube zu teilen mit diversen Ethnien, wirst du ja auch über die was lernen.
Ja, natürlich.
Und lernen,
das
die
anderen
wahrzunehmen, zu respektieren.
Genau.
Es gab ja auch noch die Zivildienstleister, ne?
Genau.
Da war es ja auch, glaube ich, mal sehr nützlich, dass heute die Krankenhäuser ja völlig überlastet sind.
Ja.
Und das wäre auch nochmal die Situation verbessern.
Ja, unbedingt.
Total.
Unbedingt.
Die fehlen, glaube ich, an allen Ecken.
Das fehlt an allen Ecken und Enden. Und ich meine, das sind natürlich jetzt keine, die werden nicht automatisch ausgebildete Krankenpfleger oder, aber darum geht es ja nicht. Ja. Mhm. Es geht ja einfach darum, dass man auch dann den Leuten, die in dem Beruf sind, Arbeit erleichtert, was abnimmt und so und einfach sieht, man bringt sich ein. Und ich kenne ja auch viele Leute in meinem Alter, die damals Zivildienst gemacht haben in Altenheimen oder in Einrichtungen mit schwer erziehbaren Jugendlichen oder wo auch immer das war, ja. Die ja ähnlich wie jetzt ich das heute sage, genauso noch davon profitieren und diese Erfahrung als was ganz, ganz Wertvolles in ihrem Leben sehen. Ja.
Also ein Freund von mir, der hat Siebdrucker gelernt und dann später hat er seinen Zivildienst geleistet und das war, wie du sagst, halt im Seniorenheim und der ist dann Pfleger geworden. Mhm. Also der hat nochmal umgesattelt und das hat auf jeden Fall bei ihm andere Signale gesetzt.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja.
Danke dafür, auf jeden Fall, für seine Unterstützung dann an der Stelle. Und jetzt springen wir wieder zurück.
Ja.
Nachdem du das Filmteam gesehen hast auf der anderen Straßenseite und deine Entscheidung für dich eigentlich getroffen war, du hast du trotzdem noch weiter studiert, ne? Du hast
ich habe noch ein bisschen weiter studiert, aber eigentlich jetzt mehr so für mich, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt also dieses Tiermedizinstudium abbrichst und damit nichts mehr zu tun haben willst, dann nutze die Möglichkeiten, die dir eben auch so eine Stadt wie München oder so eine Universität gibt. Damals konnte man ja noch einfach so drauf losstudieren, ohne große Regelzeit und diese ganzen Beschränkungen. Und ich dachte, naja gut, dann guckst du mal noch ein bisschen in Deutsch, in Geschichte, in Theaterwissenschaft rein. Habe aber dann gleichzeitig eben dadurch, dass ich das Studium abgebrochen habe und wusste, dass ich zumindest jetzt die nächste Zeit erstmal keine Unterstützung bekomme, weil das war natürlich ein Schlag für meine Eltern, ist ja klar, dachte ich, ich muss jetzt ganz schnell an Geld kommen und muss mich finanzieren. Und wusste, dass der einzige Kontakt, den ich oder den meine Familie in die weitergehende Filmbranche hatte, war, dass eine, muss ich es richtig sagen, die Schwester der Frau eines Schulkameraden meines Vaters, die war irgendwo in einem Synchronstudio. Und ich hatte aber die Telefonnummer von ihr, die Adresse von ihr und die rief ich an und habe mal so meinen Fall geschildert und gesagt, ich brauche Geld und so und hab denn nicht was und ich will irgendwie gucken, dass ich in einen Film komme. Und dann sagte sie, ja, komm vorbei, ja, wir brauchen immer jemand. Und dann bin ich dahin und das war in der Potschi-Straße. Damals wie heute in München, die FFS, die damals eine ganz kleine Synchronfirma war, die, kann ich sagen, weil ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, vor allen Dingen sich über Pornofilme und Kung-Fu-Filme finanziert hat.
Okay.
Das war das Hauptgeschäft. Und da bin ich hin und dann habe ich da sozusagen naja, Beruf will ich jetzt nicht sagen, aber die Tätigkeit des Synchron-Cutters erlernt. Also ich habe dann Schleifen geklebt, ich habe vor allen Dingen aus sehr, sehr vielen Pornofilmen die Hardcore-Version rausgeschnitten zur Soft-Version, damit man das also umfassend verwerten konnte.
Das heißt, immer da, wo dann ein Schwanz oder ein Glied zu sehen war, da hast du dann die Schere angesetzt.
Dann kam meine Schere, genau. Und da habe ich aber dann sehr, sehr viele Leute kennengelernt, also die haben jetzt nicht nur so Sachen gemacht, die haben auch schon andere Sachen gemacht, aber die haben jetzt nicht irgendwie die großen Blockbuster oder die tollen Arthouse-Filme gemacht, sondern es war immer so B- und C-Ware, was da synchronisiert wurde. Mhm. Zumindest damals. Heute ja nicht mehr, wie wir alle wissen. Heute ist es ja...
Heute ist es ganz schön nach vorne gegangen.
Es ist ganz schön nach vorne gegangen. Muss man schon anerkennend sagen. Ja, genau. Aber ich habe dann natürlich dadurch sehr, sehr viele Schauspieler kennengelernt, die da ein- und ausgegangen sind, die am Residenztheater engagiert waren, die an den Kammerspielen engagiert waren, die ich vom Fernsehen kannte, deren Stimmen ich kannte. Und das hat mich total fasziniert. Und da wollte ich sein. Das war mein Place to be, ganz klar. Nur dachte ich, naja, also wenn du schon da landest, dann willst du natürlich auch vors Mikro oder letztendlich vor die Kamera. Dem stand aber im Wege, dass ich damals noch massiven Kurpfälzer Dialekt gesprochen habe, ja, weil ich ja so aufgewachsen bin. Und da war natürlich eine Synchronkarriere überhaupt nicht zu denken.
Ajo her.
Und dann habe ich halt geguckt, wo ist so Schauspielschule? Und habe versucht.
So machen wir weiter.
Ja, genau. Genau. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt versuchst du mal eine Aufnahmeprüfung auf einer Schauspielschule. Und habe mich dann vorbereitet und bin natürlich nicht genommen worden. Und interessanterweise habe ich eine Absage bekommen, da sagte die Schauspiellehrerin oder die halt die Prüfung abgenommen hat, ja, man, bei mir würde der Verwandlungsprozess fehlen. Finde ich interessant, weil heute im Synchron sagen sie alles Chamäleon. Also.
Super, ne? Was manchmal so Lehrer sehen.
Na, ist ja egal. Auf jeden Fall
habe
ich mir das dann über die Lohnarbeit in der FFS, habe ich mir dann quasi meine private Schauspielausbildung finanziert und habe also für viel, viel Geld mein Dialekt wegtrainieren lassen. Und
Das heißt, du hast die Kollegen, mit denen du dann gearbeitet oder die du kennengelernt hast, war das meistens bei der FFS im Studio oder war das dann auch andererorts, wo du sagst,
ja, es war ja, es war natürlich im Studio, aber die FFS hatte zumindest in München damals was unglaublich familiäres. Also alle Leute, die da gearbeitet haben, haben jetzt nicht einen 8-Stunden-Job gemacht, sondern das war einfach Familie, ja. Mhm. Und genauso waren die, es gab legendäre Partys, legendäre Faschingsfeste damals noch im Studio in München. Und man hat sich auch abends dann getroffen in den Kneipen, ist zusammen, hat eine Party gemacht und ist essen gegangen, ist trinken gegangen. Also es war, man war sofort auch, ich war sofort auch wirklich Teil davon, ja. Also obwohl ich ja wirklich nur so ein kleiner Jüngling war, der da Schleifen geklebt hat oder so und nur Dialekt gesprochen hat, hat niemand interessiert. Ich war sofort integriert.
Cool. Also war hast du noch Fotos von der Zeit?
Habe ich noch, ja.
Vielleicht, wenn dir mal eins in die Hand fällt, was du zeigen kannst oder möchtest.
Ja.
Nur mal so am Rande, wir würden uns über so eine Sache natürlich mal wahnsinnig freuen. Bestimmt
auch die Hörer.
Falls es da was gibt, was du teilen möchtest.
Also ich kann zum Beispiel, wen ich damals kennengelernt habe und wen ich also wirklich von Film und Fernsehen kannte und total verehrt habe, war eben der Ecki Belle. Der unmittelbar davor eben diesen Weihnachtsvierteiler, die Abenteuer des David Belfort gemacht hatte. Ecki Belle war wirklich zu der Zeit echt mega bekannt. Mhm. Dann der Hans-Georg Pantschak, ja, der auch sehr, sehr viel Fernsehen gemacht hat zu der Zeit.
Jans Vater, ne?
Ja, genau. Ja, der Vater von Jan Marquino. Ja. Der Manfred Seipold, der leider sehr früh verstorben ist. Das war einer der ersten AIDS-Toten in Deutschland. Und Heiner Lauterbach natürlich, ja. Norbert Gastel, Homer Simpson, das waren so die Leute, die so damals so als immer da aufgetaucht sind. Ja. Elmar Wepper auch hat sehr viel synchronisiert. Ja.
Größen.
Absolute Größen.
Damaligen und auch jetzigen Zeit natürlich.
Klar. Genau.
Und bist du auf die Leute zugegangen? Hast du gesagt, Leute, pass auf, ich will gerne mich bewerben. Haben die dir Tipps gegeben für die Schauspielschule oder dir geholfen mit den Vorsprechrollen? Oder?
Also mit den Vorsprechrollen jetzt nicht, aber ich habe die schon, also jetzt nicht ausgefragt, weil ich wollte ja auch irgendwie da ein bisschen Distanz halten und denen nicht auf die Nerven gehen. Aber ich habe schon so, also mit dem Hans-Georg Panschak habe ich relativ schnell ein bisschen angefreundet und habe irgendwie mit dem auch sehr lange sehr geredet. Mit Manfred Seipold auch, wie gesagt, der ist ja leider verstorben. Und ja, mit Heiner Lauterbach habe ich ja dann auch sehr schnell dann Theater gespielt.
Wahnsinn. Aber das dann nach der Ausbildung oder nachdem du den Dialekt schon abgelegt hast? Oder?
Also den Dialekt hatte ich damals schon abgelegt, sonst hätte es mit Theater nicht geklappt. Also zumindest so weit, dass man auf der Bühne stehen konnte. Aber das lief immer noch alles parallel. Ja. Also okay. Weil du natürlich damals von so einem kleinen Theater, Off-Theater, wie das dann war, kam, da konntest du ja nicht leben davon. Also hast du irgendwie am Abend 20 Mark gekriegt, wenn du es überhaupt gekriegt hast. Aber das war auch eine Schule des Lebens oder eine Schule für den Beruf, kann man sagen.
Ja. Learning by doing. Das ist ein bewährtes Prinzip seit, wie soll ich sagen, Tausenden von Jahren der Menschheitsgeschichte.
Genau.
Habe ich das immer wieder funktioniert. Aber als du die Absage von der Schauspielschule hattest, was hat das mit dir gemacht? Warst du da eher noch von wegen so, ich zeige euch jetzt erst recht? Oder war es ein Tiefschlag? Hast du das in der Karriere wanken gesehen? Oder war das dir egal?
Na, egal war es mir mit Sicherheit nicht. Aber ich sehe das ja immer so, Niederlagen auch als Herausforderung. Ja. Also es gibt ja den schönen, habe ich gerade neulich drüber mit jemand gesprochen, es gibt diesen schönen Spruch von Lao Tse, weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der gesagt hat, nicht, was uns begegnet, ist entscheidend, sondern wie wir darauf reagieren. Mhm. Und das fand ich immer interessant einfach. Also es war nicht mein Wahlspruch, um Gottes Willen, aber ich fand es immer interessant, einfach zu sagen, was ziehst du daraus? Also auch, ich finde auch bei ich habe ja auch sehr viele Absagen bekommen bei Castings und so weiter, war für mich immer so der entscheidende Punkt, ja, was lernst du jetzt daraus? Also jetzt nicht deprimiert in der Ecke hocken und Trübsal blasen, sondern einfach, was ist da schiefgelaufen? Liegt's an dir? Wie waren die Umstände? Oder was kannst du besser machen? Warst du nicht vorbereitet oder sonst? Und insofern, also ich komischerweise, aus heutiger Sicht ist mir vieles, was damals passiert ist, nicht rational erklärbar, ja. Aber ich habe das einfach abgehakt und dachte, nö, wird schon klappen, wird schon weitergehen.
Und du hast dir dann selber halt einen Lehrer, eine Lehrerin oder mehrere gesucht hast dann einfach an dir gearbeitet, an den Punkten.
Genau.
Und der Kontakt zum Theater oder andersrum, was war denn so der erste Job vor der Kamera, vor dem Mikro, auf der Bühne für dich? Wo ging es da los? Mit dem Theater?
Auch wieder ein Zufall, den man, ja, es ist auch wieder fast wie so eine Filmstory, wobei ich gerade neulich irgendwie im Radio einen Bericht gehört habe, dass es keine Zufälle gibt. Also ich hatte zu der damaligen Zeit eine Freundin, die etwas älter war als ich, sag ich mal so. Die war gebürtig aus Berlin und wir hatten eigentlich vor, an einem bestimmten Wochenende nach Berlin zu fahren. Und einfach mal, ich war noch nie in Berlin, also West-Berlin damals, muss man ja sagen. Ich war da noch nie gewesen. Und muss man ja sagen. Man sieht ja immer heute alles, oder aus in der Vergangenheit, Berlin war immer für uns West-Berlin, ja.
Na
klar. Und da wollten wir also das Wochenende verbringen. Und ich hatte das Auto gepackt und alles. Und auf jeden Fall, wir wollten morgens sehr früh losfahren, weil wir nicht wussten, wie lange dauert die Reise, auch durch die DR und so weiter. Und auf jeden Fall, die Freundin von mir damals kriegt irgendwie nachts einen hysterischen Anfall und sagt, nein, ich kann nicht nach Berlin fahren, ich kann nicht. Da sind meine Eltern und was weiß ich was und so. Und ich dachte, ja gut, okay, kriegt sich wieder ein. Am nächsten Morgen bin ich zum Bäcker, habe Brötchen geholt. Und dann gab es ja in München immer noch diese Zeitungskästen, also die Abendzeitung Süddeutsche TZ, wo du eben damals, was weiß ich, 50 Cent Pfennig eingeworfen hast, hast eine Zeitung rausgeholt. Da dachte ich mal, ein schönes Frühstück, die beruhigt sich jetzt schon wieder und dann fahren wir nach Berlin. Okay, also ich die Abendzeitung rausgeholt, wir gefrühstückt und es war nichts zu machen. Also sie wollte auf keinen Fall nach Berlin, ob es an mir lag oder ich weiß es nicht. Und ich blätter die Abendzeitung so durch und dann sehe ich eine Anzeige, dass ein kleines Theater in München. Schüler, Studenten, schauspielbegeisterte Laien sucht für die Inszenierung, also für die Dramatisierung des Filmes Die Feuerzangenbowle. Ja. Und dann war aber der Termin jetzt an diesem Samstag, ja. Und ich gucke auf die Uhr und denke, ach komm, Berlin ist eh gestorben, scheiße, der Tag ist gelaufen, fährst mal dahin, ja, vielleicht wird es ja was, ja. Und also einfach vollkommener Blödsinn. Und bin ich da hingefahren, das war ein kleines Theater mitten in München am Stachus, wunderschönes Jugendstil-Theater, so 100 Plätze. Ja, da waren dann viele, viele Leute da und der Theaterleiter sagte, ja, was machst denn du? Ja, vom Alter her passt du. Ich musste überhaupt gar nichts sagen. Sagte, ja, du, ja, komm einfach mal, wenn die Proben beginnen. Ich dachte, oh ja, ist doch wunderbar, toll.
Läuft gut. Ja,
dachte ich, also am Dialekt kann es schon mal nicht liegen. Dann war es tatsächlich so, dass irgendwann, so hat man sich dann getroffen, weil man ja nicht wusste, wie diese ganze Konstellation ist. Also man musste ja als Schüler quasi auf der Bühne sitzen, in so alten Schulbänken, ja. Und wie es dann der Zufall so will, der Schüler Pfeiffer, also die Rühmann-Rolle, spielte kein geringerer als der Heiner Lauterbach, ja, der damals wirklich vollkommen unbekannt war. Der war zwar in München schon eine gewisse Größe im Synchron, also der hat sehr, sehr viel synchronisiert und war also auch stadtbekannt als Firebeast, ja, würde ich mal sagen. Und, und der spielte den Schüler Pfeiffer und dann ging das dann los und dann wurde das inszeniert und war total chaotisch alles. Also wirklich ein Striese vor dem Herrn sozusagen, dieser Regisseur, der Theaterleiter. Aber es kam tatsächlich zu einer Aufführung und lief dann auch ziemlich erfolgreich über mehrere Monate. Und ich war halt der Schüler. Ich weiß gar nicht, wie die Rolle hieß. Ach, egal, einer dieser Schüler halt. Und dadurch haben sich auch viele, viele neue Wege aufgetan, weil mein Banknachbar auf der Bühne war der heute sehr bekannte Regisseur Roland Suso Richter, der damals zweimal durch die Aufnahmeprüfung von der Filmhochschule gefallen war. Und dann war in dem ganzen Umfeld kam immer abends noch zur Vorstellung oder nach den Vorstellungen ein etwas korpulenterer Jurastudent, der nebenher Kabarett gemacht hat. Das war Ottfried Fischer. Und, okay. und dann kam war noch Christian Dramitz dabei. Und so hat man sich da irgendwie halt dann immer mehr kennengelernt und immer mehr angefreundet und ist immer tiefer in diese Szene eingetaucht. Und tatsächlich war auch eine Agentin von der ZBF in der Vorstellung. Oder heute heißt es, glaube ich, ZAV.
Zentrale
Bühnenvermittlung. Also im Prinzip eine Agentur, staatliche Schauspielagentur. Es war ja damals so, dass das Monopol für Agenturen lag, oder für Arbeitsvermittlung lag beim Staat. Und es gab, glaube ich, in Westdeutschland nur 6 oder 7 private Agenturen, deren Lizenz immer also mit ganz schweren Hürden weitervererbt wurde. Aber das Monopol lag eigentlich bei der ZBF, also bei der staatlichen Arbeitsagentur. Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die war in der Vorstellung drin, hat sich das angeguckt und sprach mich dann an und sagte, ja, sie würde besetzen oder Vorschläge machen für eine Reihe beim Südwestfunk damals, wo eben für Sonntagvormittag, das war so ein Jugendprogramm, Stücke oder Filme von jungen Autoren verfilmt würden, so als Erstlingswerk. Und da ging es um so eine Drogengeschichte. Und sie würde mich da gerne vorschlagen. Und das hat sie gemacht und ich habe tatsächlich die Rolle gekriegt. Ja. Also es war wirklich eigentlich sensationell, innerhalb kürzester Zeit auf so einer Mini-Butze da Theater spielen und dann 3 Monate später hast du deine erste Fernsehrolle. War schon irgendwie totaler Wahnsinn, ja.
Und hast du denn, Double Time an deinem Dialekt gearbeitet?
Ja, oder? Ja, immer noch, ja, klar.
Okay, das hast du aber geschafft.
Ich hoffe es, ja.
Na, wie man es hört.
Ich meine jetzt, dass du es mittlerweile geschafft hast, das ist ja nur außer Frage. Aber
es war sehr teuer.
Für die damalige Zeit, ich wollte gerade sagen, die Sprecherzieher wollen ja auch ihr Geld
Wollen auch ihr Geld und ich merke aber auch trotzdem, wenn ich sehr, sehr privat rede oder wenn ich in meinem lokalen Weinheimer Umfeld bin, dann falle ich auch wieder in den Dialekt zurück. Das ist ganz klar.
Aber das ist doch schön. Sinn.
Ja, ja, ich habe auch das kein Problem damit. Also so sagst, solange es mir gelingt, ja, beruflich oder professionell das komplett abzustellen, ja, ist ja wunderbar.
Machst du das dann absichtlich, dass es halt einfach dann so fließend übergeht auf die lokale...
Nee, das passiert einfach. Das passiert. Also wenn ich da bin, genau, wenn ich da bin, ich sehe jetzt nicht, dass ich sofort jetzt wie den Schalter umlege und dann in den kompletten Dialekt verfalle, aber so dieser Singsang und so bestimmte Sachen, die einfach ganz prägend sind, die ergeben sich sofort.
Nach dem ersten Apple-Wort.
Ja, nach dem ersten Apple, genau, so ungefähr, ja.
Da geht's dann los. Das geht mir genauso. Das ist bei mir.
Ja. Und ist es dann ein befreiendes Gefühl, dass man sagt, weil... Ich stelle mir das halt wie ein Korsett vor, ne? Also dass man im alltäglichen oder im beruflichen Leben auf das Sprechen achten muss. Mhm. Und wenn man dann halt nicht darauf achten muss.
Nee, also ganz ehrlich, es war so am Anfang, als ich dann wirklich so, sag mal, diese Hürde des Hochdeutschen für mich bewältigt hatte, war es tatsächlich so, dass ich manchmal so selbst das Gefühl hatte, ich spreche ja gar nicht natürlich, ja. Also, wie du sagst, wie so ein Korsett oder wenn ich zum Beispiel Freunde oder Klassenkameraden getroffen habe nach längerer Zeit, die haben mich ganz komisch angeguckt, ja, wie redest denn du so ungefähr, ja? Aber das war, sag ich mal, eine Phase, ja. Mhm. Also heute denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Ah. Überhaupt nicht.
Ah, gut.
Ah. Ja. Also wär auch jetzt, also gerade beim Synchronisieren, wäre ja fatal, wenn ich da immer noch drüber nachdenken müsste. Ja. Sprichst du jetzt, ist das Hochdeutsch auch präzise oder so irgendwie? Ne?
Aber sag mal, du hast ja auch dann sozusagen als, nach kurzer Zeit sozusagen, ich weiß ja nicht, wie viel du dann gedreht hast oder wie viel du auf der Bühne gestanden hast, hast du angefangen, einen eigenen Film zu produzieren.
Ja. Naja, also, ja.
Ging das schnell oder wie? War das eine Schnapsidee? Weil das sagst du ja nicht, ich mache ja nicht einfach so mein Ding hier.
Ja, wahrscheinlich war es alles. Es war auf jeden Fall eine Schnapsidee und es war irgendwie total verrückt. Und auch das sind so Sachen, die ich mir heute nicht mehr erklären kann, wie das ging und warum das geklappt hat. Aber ich kann nur sagen, es hat halt geklappt. Also die Situation war ja so. Wie gesagt, wir haben eben da Theater gespielt, da waren sehr viele begeisterte oder ambitionierte Leute, die man so kennengelernt hat. Aber alle wollten zum Film, alle wollten zum Fernsehen und niemand hat einem eine Chance gegeben. Also selbst nach meinem ersten Dreh da eben dafür in Südwestfunk war es nicht so, dass mir jetzt die Türe eingerannt wurde. Ne? Und damals wie heute ist ja immer die Standardfrage, ja, was haben Sie denn gemacht bisher, also für einen jungen Schauspieler? Und wenn du halt nichts gemacht hast bisher, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand eine Chance gibt, dass du was machen kannst, relativ gering. Und es kam eben, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre kam es eben so auf, dass man eben sein eigenes Demoband macht, ja, dass man eben mit Videokassetten arbeitet und so. Und die hatte aber niemand von uns. Auch Heiner Lauterbach hat es nicht gehabt, ja. Und Roland Suse Richter, wie gesagt, der wollte ja auch Filme machen unbedingt, ja, kam aber nicht auf die Filmhochschule. Und wie wir dann halt immer so, wie das so schön ist, abends nach den Vorstellungen dann zusammensitzt und noch den einen oder anderen trinkt, manchmal auch einen zu viel, haben wir irgendwann gesagt, ja, wir müssen es einfach selber machen. Wir müssen das jetzt selber machen. Das ist alles scheiße, wir können nicht drauf warten, bis uns einer eine Chance gibt. Wir machen das jetzt selbst. Naja, gut. Es war klar, Roland Suse Richter wird Regie führen, weil ich hatte da keine Ambitionen. Ich wollte einfach spielen und hatte wiederum, auch wieder ein Zufall, eine Story, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kannte, weil das so eine Geschichte war, die bei uns immer so an Weihnachtsabend ausgepackt wurde, eben so eine Räuber-Revoluzzer-Geschichte, die wiederum mein Vater tatsächlich in seiner Kindheit und Jugend selbst erlebt hatte, im Odenwald, wo er aufgewachsen ist, deren noch damals lebenden Protagonisten ich auch teilweise noch kannte, weil sie eben Freunde von meinem Vater waren. Und ich dachte immer, das ist so ein geiler Filmstoff und warum greift das niemand auf? Da muss man doch irgendwie was draus machen. Ja, ich habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann auch, weiß nicht, wie es gegangen ist, angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Und dann haben wir gesagt, ja, ist doch so toll und das muss doch finanziert werden. Und sind an Fernsehsender gegangen, die haben natürlich abgewunken, ist ja klar. Weil die Bedingung war natürlich auch, dass wir das alles selber machen, ja, war halt chancenlos. Filmförderung beantragt, auch keine Chance, nichts bewilligt bekommen. Und parallel haben wir aber einfach schon damals gesagt, ja, wir bereiten das jetzt einfach mal vor, weil wir wussten, wir kriegen, irgendwoher kommt Geld. Ja. War klar, dass wir das alles für Umme machen natürlich, dass wir uns da einbringen. Und ja, und dann haben wir über Freunde Kostüme organisiert. Es war klar, dass wir das in meiner Heimat drehen, weil da eben auch die Originalschauplätze waren. Wir haben teilweise mit den Bauern gesprochen wegen Motiven, was weiß ich was alles und so weiter und so fort. Und irgendwann sollte es losgehen, aber wir hatten immer noch kein Geld. Ja. Und dann bin ich aber schon so jemand, der dann einfach nicht aufgibt und auch eine gewisse Sturheit entwickelt. Und dann habe ich meinen Großvater gefragt und der hat dann eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen. Und damit war die Finanzierung gesichert.
Wahnsinn.
Ja, wirklich mal.
Was für ein Vertrauen von deinem Großvater, also Chapeau.
Vertrauen oder Unkenntnis? Auch da gibt es immer zwei Seiten.
Trotzdem, ja. Wie hilfsbedürftig ist denn das? Großartig.
Ja, es ist toll. Es war unfassbar, war fantastisch. Aber mein Großvater hat immer den Spruch gesagt, ich gebe lieber mit der warmen als mit der kalten Hand. Ja. Und aus heutiger Sicht ist es so, dass ich sagen muss, also der größte Erfolg war, dass dieser Film von uns Megadilettanten überhaupt jemals zu Ende gedreht wurde. Und alles, was dann danach kam, war sowieso wie ein Märchen.
Und hat der Film dann die Investition des Großvaters wieder eingespielt?
Nein.
Ich glaube, auf lange Sicht kann man das sagen schon.
Ja, na gut, das ist immer die Frage. Die Investition, ja, karrieretechnisch mit Sicherheit, aber finanziell nicht. Nee.
Ist noch in Familienbesitz?
Nein, das nicht mehr, aber das ist ja ewig. Ja, mein Großvater ist längst tot. Aber ich habe das 10 Jahre dann zurückgezahlt.
Ah.
Ja, also ich habe wirklich, also das war auch sowas, wo ich einfach dann wirklich auch jeden Job annehmen musste, um einfach das Geld wieder zurückzuzahlen.
Vorbildlich.
Aber der Film hat es bis nach Cannes geschafft.
Der Film hat es bis nach Cannes geschafft, ja.
Und ich meine, das kann nun nicht jeder Schauspieler sagen, geschweige denn Produzent, Autor, Executive Producer, dass er mit einem eigenen Film in Cannes war und da ja gut abgeschnitten hat,
ja,
oder?
Ja, also es war so, dass dieser Film natürlich dann schon für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der ist 1984 auf dem Filmfest München das erste Mal gelaufen und hat da für große Furore gesorgt, weil wir halt wirklich alle extrem jung waren. Ich meine, ich war damals 24, der Roland Susi-Richter war 22 als Regisseur. Die ganze Crew war total jung, es war ein total junges Thema. Wir haben uns
Kannst
auch.
Kannst du kurz umreißen, worum es ging für alle, die den Film noch nicht gesehen haben?
Und vor allem den Titel.
Der Titel Kolb. heißt Kolb. Also ja. Kolb ist der Nachname der Hauptfigur. Und das ist eine Geschichte, die praktisch in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in so einem kleinen Dorf im Odenwald spielt. Ein Junge, kurz vorm Abitur, bei dem zu Hause eben amerikanische Besatzungstruppen einquartiert sind, freundet sich mit denen an, lernt dadurch Englisch, kriegt mal eine Uniformjacke und so weiter und so fort und nimmt quasi zunächst aus Spaß so eine Art andere Identität an. Ja? Also man könnte sagen, so ein Hauptmann von Köpenick, ja. Und aus Spaß wird ernst. Viele sehen quasi die Möglichkeiten, die sich dadurch tun, dass man jemand hat, der quasi perfekt als Amerikaner auftreten kann. Und es geht dann über so Wildereigeschichten bis hin zu Autodiebstählen, die man immer als amerikanische Besatzungsmacht mehr oder weniger legal machen durfte. Ja. Geht es halt dahin, dass tatsächlich, und das ist also wirklich belegt auch, die Amerikaner, die ihr Hauptquartier damals in Heidelberg hatten, vermutet haben, dass sich da so eine Art nationalsozialistische Widerstandsbewegung da etabliert. Also die haben gedacht, das ist eine politische Gruppe und haben dann versucht, das irgendwie dem nachzugehen und haben da also auch den Geheimdienst angesetzt, den amerikanischen, und sind also gar nicht auf die Idee gekommen, dass das eben eine Truppe durchgeknallter Schüler sind, ja. Und der wurde dann verraten und ist dann praktisch auf der Flucht mit seiner Freundin ins Saarland, was damals französisch besetzte Zone war, gestellt worden. Und über den Tod der beiden gibt es bis heute Spekulationen, von Selbstmord über Exekution, über auf der Flucht erschossen, weiß man nicht.
Mhm. Ja. Also okay, Dann fast in der Bonnie und Clyde.
Ist eine Mischung aus Hauptbahn von Köpenick und Bonnie und Clyde. Ja. Okay. Eigentlich ein toller Stoff, wirklich ein toller Stoff.
Und hinten mit toll. B oder mit P?
P.
Kolb.
Kolb, ja genau.
Ja. Kann ich mir angucken.
Ich wollte gerade sagen, kriegt man, weißt du, ob man den kriegt?
Also ich glaube, er ist noch, bei Amazon gibt es den, glaube ich, noch gebraucht. Also die momentan wird er jetzt nicht verliehen oder verkauft, aber es gibt eine DVD und die ist eben, die DVD ist ganz gut, die ist erschienen 20 Jahre nach der Präsentation in Cannes. Also aus dem ist die DVD rausgekommen und die hat auch ein sehr schönes Begleitmaterial mit Ausschnitten aus Cannes damals, so ein paar Interviews und wir waren dann auch bei Kerner damals eingeladen alle.
Ach cool.
Ja, ja.
Werde ich mir bestellen.
Ja, muss man gucken.
Wir legen zusammen, Adam.
Ja, ich kann dir auch noch eine. Ich habe noch ein paar.
Cool. Nein, ich kannst du mir gerne eine signierte Fassung
alles klar.
Gerne schenken.
Ja, ja.
Aber ich werde trotzdem eine kaufen.
Okay, alles gut.
Ich wollte gerade sagen, da kommen wir dann drauf zurück. Genau. Mhm.
Wir können jetzt zusammenlegen.
Und das meine ich. Da packen wir dann die Scheine zusammen. Aber das wird doch auch, ich meine, diese Aufmerksamkeit, die der Film bestimmt erweckt hat oder unweigerlich erweckt hat, der wird doch auch einen ordentlichen Karriereboost eben für die Kollegen gegeben haben, die dort mitgespielt haben, oder?
Das kann man so sagen, also vor allen Dingen für den Heiner Lauterbach und auch für die Katja Flint, auch für den Ottfried, aber für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so, ja, weil mein Problem, also es war so, wir sind ja da sehr offensiv dann aufgetreten, auch in Cannes, und die Presse hat sich auf uns gestürzt, weil wir natürlich auch so dem damals brachliegenden deutschen oder westdeutschen Film so quasi, wir haben es denen richtig gezeigt, ja, wir haben ohne Förderung gedreht und dann haben wir so ein tolles Ding dahin gehauen, ja. Und ich war aber ja auch Autor, ich war Produzent, ich habe die Hauptrolle gespielt und wie das ja in Deutschland immer so ist, ich habe in keine Schublade gepasst, ja, und die Leute wussten nicht jetzt irgendwie, ja, will der jetzt produzieren oder will der jetzt weiter schreiben oder will der jetzt spielen und so, und ich wollte eigentlich nur spielen, ja, ich wollte überhaupt kein Produzent sein, das hat mich gar nicht interessiert, ja, war ja nur zwangsläufig da, weil ich halt das Geld aufgetrieben habe und Autor, ja, ich habe es jetzt gemacht, aber ich wusste auch, dass ich jetzt nicht irgendwie der super professionelle Autor bin. Woher denn? Ich hatte gar keine Ausbildung und gar nichts. Ja. Ich wollte eigentlich nur spielen. Ja. Und die Frage war immer dann, ja, wann machst du denn den nächsten Film und was ist denn das und so? Das war eben sehr, sehr schwer. Ne? Und danach ist erstmal wirklich gar nichts gelaufen für mich. Überhaupt nichts. Und dann war auch noch ein großes Dilemma, dass so diese offizielle, sag ich mal, deutsche Filmszene damals, da war ja der Kuchen komplett verteilt, also mit Förderungen, Fernsehgeldern, Produktionsfirmen oder so, das war ein geschlossener Circle, ja. Und wir, die uns natürlich ganz toll gefunden haben, weil wir, hahaha, wir haben alles allein gemacht, wir brauchen euch gar nicht, ja, das fanden die natürlich überhaupt nicht lustig, ja, das fanden die gar nicht lustig. Und die haben natürlich einen Teufel getan, ausgerechnet uns jetzt zu unterstützen und zu sagen, ah, die haben uns ans Bein gepinkelt, aber wir nehmen die jetzt, weil da ist ein riesen kreatives Potenzial. Die lassen wir hier nicht versickern, ja. Das wäre vielleicht in Amerika so passiert oder in Italien oder in Frankreich, aber nicht in Deutschland, ja. In Deutschland geht dann natürlich sofort die Neidgesellschaft wieder los, ja. Und dann haben die auch den Roland Suso Richter erstmal jahrelang quasi am ausgestreckten Arm verhungern lassen.
Das ist gemein. Schade, wie schade eigentlich.
Auch das ist eine Erfahrung, wo ich heute sage, ja, war vielleicht, wer weiß, also hat vielleicht andere Energien freigesetzt. In dem Moment, wo du da drin bist und das erfährst, ist es die Hölle, sage ich ganz ehrlich. Also waren furchtbare Zeiten für mich. Aber aus heutiger Sicht sage ich auch, wer weiß, für was es das wert war.
Wie hast du dich dann über Wasser gehalten oder womit hast du dich weiter finanziert?
Naja, das war eben das große Glück. Ich bin dann schon irgendwie im Laufe dieser Zeit relativ gut ins Synchron reingekommen. Also natürlich nicht mit Hauptrollen, aber ich habe schon sehr viele kleine, mittlere Rollen gesprochen. Und das hat mich eben so weit finanziert, dass ich sowohl mein Leben gestalten konnte, als auch die Schulden monatlich zurückzuzahlen.
Okay.
Aber ohne Synchron wäre das nicht gegangen. Also ich meine, ich habe dann irgendwann mal ab und zu mal ein paar Drehtage bekommen, aber was man so erwartet hat, wenn man so gehypt wird, wie wir das wurden in Cannes, ja, es war ja auch so, dass in dem Jahr wir quasi der einzige deutsche Film waren, der da gezeigt wurde, weil im Wettbewerb lief kein deutscher Film und in den Nebenreihen waren alles so Koproduktionen, also wir waren der einzige wirklich deutsche Film da in Cannes und dementsprechend wurden wir hofiert und wir kamen natürlich zurück und dachten, ja, jetzt geht hier der Punk ab, ja, jetzt geht's richtig los. Ja.
Aber Pustekuchen.
Pustekuchen, totaler Pustekuchen.
Krass, ne? Ja. Meine Fatih Akın, der hat ja mit dem einen Film den Durchbruch gemacht. Und jetzt, man, ich weiß nicht, was jetzt er so in letzter Zeit macht, aber dann ging es ja halt dann richtig ab mit ihm, ne?
Und aber das muss man auch ganz ehrlich sagen, das sind andere Zeiten. Ja. Du darfst nicht vergessen, damals war es so, dass ja auch der beim Publikum die Bereitschaft, überhaupt in den deutschen Film zu gehen, die war ja null. Die war ja gleich null, weil die alle noch von dem ganzen neuen deutschen Film so traumatisiert waren, die Leute. Ja, also wer da jetzt nicht wirklich ein totaler Fan war, die sind, da ist ja keiner in deutsches Kino gegangen. Ja. Das hat sich erst geändert, dann wieder 1985, glaube ich, im Winter kamen Männer raus von Doris Dörri. Mhm. Und das war das erste Mal, dass wieder ein deutscher Film wirklich Publikum gezogen hat. Und dass die gesehen haben, es geht ja auch anders. Man kann ja auch lustige Sachen machen, man kann ja auch Komödien machen und man kann auch Geschichten erzählen und nicht nur irgendwelche Hirngespinste oder so. Und dann ging das so langsam wieder los, dass die Leute in deutsche Filme gegangen sind. Bei uns war es, wir waren genau die Zeit dazwischen, ja. Das war absurd, ja. Also ich bin teilweise zu so Publikumsveranstaltungen quer durch Deutschland gefahren, wo die Kinobesitzer gesagt haben, ja, das ist ein Film, der ist in Cannes gelaufen und jetzt kommt da der Hauptdarsteller und wir haben abends eine große Publikumsveranstaltung und ich fahre irgendwie 600 Kilometer irgendwo in die Provinz und dann sind da drei Leute, ja.
Boah, schade. Das ist hart. Mhm. Aber 85, was ein Jahr, offensichtlich dann. Mm. Also ich meine, was da bei dir passiert ist, im deutschen Kino passiert ist.
Mm. Hm. Ja, aber wie gesagt, das sind alle so, also aus heutiger Sicht, es ist ja gut gegangen. heutiger Sicht sind das alles Erfahrungen, die, das war schon wichtig, ja. Also war auch für mich wichtig, das zu erleben und da auch wieder rauszukommen und eben nicht da in Depressionen zu verfallen. Aber in dem Moment, wo du das erlebst, ja, das ist einfach, boah, scheiße.
Was? Aber Respekt, also
ja, absolut.
Für euer Engagement oder vor allem vor deinem Engagement.
Danke, danke.
Gab es etwas, wo du sagst, das hat mir Kraft gegeben, das war trotzdem weiterhin das Ziel, dafür bin ich jeden Tag wieder aufgestanden oder dafür bin ich zu Castings gegangen. War es nur der monetäre Teil oder gab es noch...
Naja, es gab natürlich den anderen Teil, dass ich natürlich Vater geworden bin und eine Familie plötzlich da war, Kinder da waren. Und du musstest einfach gucken, dass, wie so schön heißt, der Schornstein raucht, das Geld kommt, dass die Kinder was zu essen haben. Und
wann bist du Vater geworden?
1986 das erste Mal.
Ah, okay, das heißt...
Ein Jahr nach der Wahl, genau.
Okay. Ja. Und ich habe ja schon gemerkt, dass es bescheiden, aber es ging dann schon irgendwie voran. Und der große... Sagen wir, der große zweite Schritt war dann das Engagement bei Edgar Reitz für die zweite Heimat, weil das war wirklich ein ganz tolles Projekt. Mhm. Ist jetzt 30 Jahre her, dass es auch uraufgeführt wurde. 1992 war, glaube ich, die Uraufführung. Also letztes Jahr waren es 30 Jahre. Und wir haben angefangen zu drehen 1988, fast 3,5 Jahre lang.
Boah.
Und das war einfach eine fantastische Arbeit, weil Edgar Reitz war zu der Zeit eben sehr, sehr bekannt und sehr geschätzt, weil er Heimat gedreht hatte. Und Heimat war wirklich ein großer Erfolg, ein Welterfolg, ja. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Und der hat mich engagiert, weil die Geschichte von der zweiten Heimat geht über 10 Jahre, von 1960 bis 1970, die Geschichte einer Gruppe von Studenten oder von jungen Leuten in München, die alle in einem künstlerischen Umfeld tätig sind, also Musiker, Schauspieler, Filmemacher. Und da der Edgar Reitz eben wollte, dass die Schauspieler von dem, was sie da spielen, auch was verstehen, hat er die Schauspieler, die Musiker danach gecastet, dass sie halt ihr Instrument beherrscht haben. Also die mussten dann auch perfekt Klavier oder Cello oder was auch immer spielen können. Und es sollte nie so getan werden, als würden die eben so tun, als würden sie spielen, sondern das war dann wirklich auch immer live, wie sie gespielt haben. Und ähnlich war es bei der Gruppe der Filmemacher, dass er auch wollte, dass die Schauspieler davon was verstehen. Und da er wusste, insofern war da das Schubladendenken eben quasi außer Kraft gesetzt, da er wusste, dass ich sowohl spiele als auch schreibe, als auch diesen Film produziert habe, konnte davon ausgehen, dass ich mir jetzt nicht irgendwie, also Strasberg-mäßig, dass alles hier drin sitzt und so weiter. Und dann hat er mich dann engagiert. Ja. Und das war eine ganz tolle Zeit, war eine tolle Erfahrung. Mhm. Naja. Und das war auch ein großer Erfolg. Ne? Der lief ja dann auch in Venedig auf dem Festival und war auch ein super, super Erfolg. Aber nicht in Deutschland. Mhm. Weltweit, aber nicht in Deutschland.
Oh Mann, hast du danach international gedreht?
Ich habe witzigerweise 1988, das war parallel zur Heimat, habe ich gedreht in damals noch in Jugoslawien für eine amerikanische Fernsehproduktion, The Dirty Dozen. Das ist so eine, war so eine Fernsehserie nach einem Kinofilm, das ist Dreckige Dutzend, heißt das.
Danke.
Und also der Film ist bekannter unter dem Das Dreckige Dutzend.
Glaube ich dir.
Und geht um so eine Truppe von strafgefangenen amerikanischen Soldaten, die dann zu so einer Crew zusammengetrommelt werden, die dann ganz gefährliche Einsätze macht und so. Und aber natürlich die großen Helden sind. Und da habe ich dann so einen deutschen Nazi-Leutnant gespielt, natürlich. Und das war eine internationale Produktion. Ja, und jetzt gerade vor zwei Jahren, wann war das jetzt? 2021, genau, kommt jetzt raus der Film. Oder ist schon raus. Aber jetzt am 23. Februar hat er auf der Berlinale-Premiere Tar mit Cate Blanchett.
Respekt.
Ja, das war auch so eine kleine Rolle, aber immerhin eine Szene mit Cate Blanchett und
cool.
mir.
Cool.
Sehr cool.
Ach, sowas macht doch bestimmt Spaß.
Ja, sowas macht großen Spaß.
Wenn du mit so tollen Kollegen zusammenarbeiten kannst und dann der Film auch halt Anklang findet. Mhm. Schön, dann ist ja auf jeden Fall der Berlinale Besuch vorprogrammiert.
Der ist vorprogrammiert, allerdings, ja. Mhm. Kann man so sagen. Ja. Freue mich sehr drauf. Ja.
Bestimmt.
Habe mich auch schon selbst synchronisiert. Und
wo habt ihr das aufgenommen?
In der FFS. Oh.
Das Motorschiff.
Ja, genau, das Motorschiff. Ja, wunderbar.
Und hast du denn gleich darauf bestanden, dass du dich selber synchronisierst? Oder?
Nee, aber das war ja klar. Ich meine, die wussten ja, wer das da ist im Film. Ja. Und es wär Unsinn gewesen, jetzt jemand anders zu nehmen. Also die haben auch darauf geachtet, dass alle Schauspieler und auch selbst die Kleindarsteller, die hier aus Berlin kamen, dass die sich selbst synchronisieren. Wenn sie es wollten. Es gab auch welche, die wollten es nicht. Ja. Mhm. Weil sie gesagt haben, ich habe sowas noch nie gemacht und habe da so einen Respekt davor und soll lieber ein Profi machen.
So als alter Hase, wie war das für dich, sich selber zu synchronisieren?
Also ich habe mich ja schon oft selbst synchronisiert bei deutschen Filmen, in denen ich mitgespielt habe, wenn da irgendwie der Ton nicht gestimmt hat oder wenn nochmal was nachbearbeitet werden musste. Das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich mich in einer fremden Sprache synchronisiert habe, weil wir auf Englisch gedreht haben. War spannend. Aber Krzysztof Ciepka hat die Regie gemacht und das ist ja ein hochgeschätzter und brillanter Regisseur und da wusste ich, dass dem kann man total vertrauen und das wird bestimmt wunderbar.
Mhm. Quasi Heimspiel.
Ja, quasi Heimspiel, ja, kann man so sagen. Ja, ja, ich meine, so groß ist die Rolle jetzt auch nicht, aber es war schon, es war zum Beispiel interessant ist, dass der Todd Field, also der Regisseur, der hat schon mir erklärt, dass also dieser Arzt, den ich da spiele, dass also er eine sehr persönliche Beziehung zu der Figur, die Cate Blanchett spielt, hat. Die Rolle heißt auch Tars, also Tar ist der Name von ihr, Lydia Tar, Tars Personal Physician, und also ihr persönlicher Arzt. Und dann war aber die, in der deutschen Synchronfassung war meine Rolle per sie geschrieben. Also ich habe sie gesiezt, ja. Und dann habe ich dem Christoph gesagt, also hör zu, das ist die Information, das war die Background-Information, dass da also schon so ein Vertrauensverhältnis ist und die Szene, so wie das gespielt ist, merkst du auch, dass das jetzt nicht irgendein x-beliebiger Arzt ist oder so. Und ich fände es gut, wenn rauskommt, dass ich sie duze, ja. Und das war dann auch ganz klar, dass wir das so machen. Und dann haben wir die Szene, die Texte auch nochmal umgeschrieben, dass wir uns geduzt haben. Und ich fand es für die Figur, zumindest was die deutsche Fassung betrifft, schon sehr wichtig. Im Englischen wirst du es nicht merken, weil es da du und sie nicht gibt. Ja.
Aber ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen bei uns hier im Studio, dass dieser Unterschied, der ja eigentlich auf der Hand liegt.
Ja.
Aber ich glaube, für viele, die nicht täglich hier bei uns mit dem Studio oder in dem Gewerk arbeiten, mal zu hören, wie wichtig und wie prägnant dieser Unterschied ist, den es halt eben im Englischen, wie du sagtest, schon nicht gibt, dass halt alles mit you ist und bei uns im Deutschen halt immer penibelst darauf geachtet werden muss oder sollte, in welcher Beziehung stehen die denn eigentlich zueinander und wie schwer das manchmal zu entscheiden ist, weil du eben nicht wie bei dir jetzt gerade die Szene kennst, du genau sagen kannst, wir haben uns das so gedacht und so gedacht, sondern dass du anfängst mit der ersten Folge und nur die erste Folge hast von einer Serie, die gedreht ist und wo vielleicht später rauskommt, dass die ein ganz anderes Verhältnis haben und dann bist du gezwungen am Ende, bestenfalls, wenn das noch nicht veröffentlicht ist, den Anfang nochmal zu machen, dann erst rauskommt, das ist schon eher ein Du.
Ja, weil natürlich eben durch diese Du- und Sie-Sache einfach ganz viel erzählt wird. Also ich meine, wie gesagt, jetzt diese Situation, die ich hatte als Arzt, also ein Arzt mit seiner Patientin, ist ein Unterschied, ob die sich siezen oder ob die sich duzen. Das ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, was da erzählt wird, was da transportiert wird. Ja. Dafür hast du im Englischen natürlich, also zumindest in der Sprache kann ich es beurteilen, in anderen Sprachen weiß ich es nicht so, eben über die Dialekte nochmal eine ganz andere Situation. Ja. Dass du eben die ganzen Dialekte, die im Englischen gesprochen werden, oder da wird ja die soziale Herkunft, die regionale Herkunft nochmal miterzählt, die ja auch was über die Figur, über den Charakter aussagen, was natürlich im Umkehrschluss in der deutschen Synchronisation komplett verloren geht, weil es da nicht gibt. Ne?
Manchmal wird texanisch oder, glaube ich, mit sächsisch ausgeglichen, aber ich glaube, das kann man nicht so gut pauschalisieren.
Ja, aber das ist dann eher...
Zum Arzt mit du und sie ist mir gerade eine Sache mit einem Freund eingefallen. Mhm. Der war beim Arzt und musste halt rektal untersucht werden. Und dann, nach der Untersuchung hat dann der Arzt seine Handschuhe wieder ausgezogen und dann fing dann ihn... dann per Sie weiter anzusprechen, meinte er. Also mittlerweile können wir uns duzen, wir sind ja uns ziemlich nah gekommen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja,
ja das glaube ich, kennen wir alle irgendwann. Wobei, ich glaube, die meisten Ärzte bleiben dann doch noch beim Sie.
Ja, das stimmt, ja. Die Distanz muss gewahrt werden.
Ja. Wenn man jeden Tag so viele Arschlöcher sieht.
Oh Gott, ja, wirklich. Ja, das denke ich mir so oft, ja. Wenn die, also ich meine, wir in unserem Beruf, wenn wir uns abends treffen auf ein Bierchen oder wenn wir irgendwie eingeladen sind und wir erzählen dann, wen wir alles gesprochen haben oder mit wem wir gedreht haben oder wir unterhalten uns über Filme, über Theaterstücke oder sonst irgendwas. Aber ich denke mir immer, über was spricht eigentlich so ein Gastroenterologe, ja? Also der den ganzen Tag irgendwie nur in irgendwelche Arschlöcher guckt, auf Deutsch gesagt. Ja. Also ich will das nicht kleinreden,
um Gottes Willen,
total Respekt. Aber es ist wirklich, ich denke mir das oft, ja. Also ich habe auch oft so eine Szene vor mir, wo in einem Film, wo die Leute irgendwie an einem großen Essenstafel sitzen und erzählt, was machen sie denn so beruflich, ja. Und dann sitzt da so ein Gastroenterologe und dann sollte er mal erzählen, was er so macht, ja. Finde ich total spannend.
Die Frage ist schon berechtigt.
Ja. Also. Mein Vater war mal befreundet mit einem Chirurgen, dann später Chefarzt. Mhm. Und der sagte, glaube ich, dass die Serie, die dem Ganzen noch am nächsten kommt, wohl nicht die Deutschen sind, sondern Emergency Room, wo die halt während des Operierens Fußball gucken
oder denke ich auch.
Football und sich halt über die Scheidung oder über den neuen BMW unterhalten oder was der Sohn verbockt hat in der Schule.
Ja.
Über alles Mögliche, außer natürlich die jetzt, oh Gott, das sieht ja schlimm aus.
Oder wir sind ja auch hier, oder wie?
So. Ja, klar, sicherlich. Ja. Da geht um alles andere. Ja. Natürlich arbeiten die nebenbei professionell, das ist ja vorausgesetzt, aber ich glaube, wenn du den fünften Blinddarm oder den 50. Blinddarm und ich weiß nicht, die 60. Kniescheibe operierst, dann weißt du ja, wie das darin aussieht und dann, wenn du dein Handwerk beherrschst, glaube ich, dann natürlich redest du dann über sonst was. Immer. Wiederholt sich
ja. Also theoretisch, weißt du, wenn wir uns halt während der Arbeit über was anderes unterhalten.
Ja, ja, klar.
Und so ist es halt bei denen auch.
Wahrscheinlich.
Ich würde sagen, also wenn ich höre das ja immer nicht hinten, wenn ich hinter der Scheibe sitze, aber zwischen Regie und Tonmeister, ich glaube, da geht es da auch
mal so
um den Lottoschein.
Ich will es nicht wissen. Ich will oder, das, nicht wissen.
Das will ich teilweise auch nicht wissen, was die über einen selber sagen.
Ja, genau. Genau.
Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das genau dann wie im OP-Saal.
Genau so ist es, ja.
Frank, wann hat es dich nach Berlin verschlagen? Oder nach Spandau?
Nee, Spandau nicht, nach Falkensee.
Ah, okay.
Nach Falkensee. 2009 bin ich nach Berlin.
Wie kam das?
Ja, das hatte verschiedene Gründe, ganz ehrlich gesagt. Also erstens mal habe ich schon im Laufe der Jahre gemerkt, dass sich also gerade die Medien-, Film-, Fernsehszene, Kulturszene generell, wie wahrscheinlich in allen Ländern der Welt, immer mehr auf die Hauptstadt konzentriert. Und das war eben in Berlin nach der Wiedervereinigung ganz klar der Fall. Es hat eine unheimliche Abwanderung stattgefunden von Freunden, Leuten, die alle nach Berlin gezogen sind. Die Synchronfirmen haben alle eine Dependance aufgemacht in Berlin. Also alle großen Firmen, die FFS, die Scala Media, neue Tonfilme, wer da alles war. Und gleichzeitig wurde die Auftragslage in München immer schlechter. Also ich bin früher immer noch ab und zu nach Berlin eingeflogen worden. Das hat dann auch nicht mehr stattgefunden, wenn ich eine Feststimme hatte oder so. Ja, es ist aber in München immer weniger gemacht worden. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten in München explodiert. Also bis heute ja, aber damals, es ging einfach nicht mehr. Ich hatte immer so das Gefühl oder die Sicherheit, dass ich wusste, ich kann mit meiner Tätigkeit als Sprecher, also Synchron oder Hörbücher oder Werbung oder so, zumindest immer dafür sorgen, dass die Familie safe ist. Ja, dann waren es mal bessere Jahre mit Drehen oder so, dann gab es mal schlechtere Jahre, aber im Schnitt hat es immer funktioniert. Und plötzlich hat es eben nicht mehr funktioniert. Ja. Dann wurden die Kinder größer, die haben dann irgendwie Abitur gemacht, wollten irgendeine Ausbildung, wollten studieren und so weiter. Das heißt, die Kosten sind auch nochmal gestiegen. Und ich habe dann einfach in München keine Perspektive mehr gesehen. Also wir haben echt keine Perspektive mehr gehabt. Und da ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich zum großen Berlin-Fan geworden bin, also ich war immer, wenn ich in Berlin war, dachte ich, ich kriege hier so eine Adrenalinspritze und bin hier, war wie verwandelt über das, was hier alles irgendwie an Eindrücken, an Dingen auf mich reingebrochen ist und kam dann wieder nach München und dachte, mir zieht einer einen Stecker raus, ja, fand das alles überhaupt nicht mehr lustig. Und dann habe ich über einen Freund, der auch in Falkensee wohnte, auch ein Regisseur, den
sag
ich...
Sag jetzt nicht Patrick.
Hm? Nee, wer?
Sag jetzt nicht Patrick.
Nee, Patrick ist erst später hingezogen.
Ah, okay.
Patrick ist erst vor ein paar Jahren hingezogen. Nee, Edzard Onneken heißt der. Der hat Türkisch für Anfänger hat er gedreht. Und mit dem hatte ich ein paar Mal gearbeitet und war dann auch, wenn ich in Berlin war, öfter bei dem privat und habe dort übernachtet. Und der wohnte eben in Falkensee und ich fand es total großartig. Also ich fand einfach diese Gegend, die war so unberührt. Ja, du hattest diese alten Häuser, du hattest die Kopfsteinpflasterstraßen, du hattest die Natur, die Seen, die Wälder und warst trotzdem irgendwie 20 Minuten vom Moloch Berlin entfernt. Ja, und fand das einfach hat mir immer sofort gefallen, ja. Und da meine Frau gebürtige Münchnerin ist und noch nie woanders gelebt hat als in München, war eben klar, wenn wir diesen Schritt gehen aus München weg, dann muss es irgendwo dahin sein, wo sie irgendwo soziale Anknüpfungspunkte hat. Das war eben Falkensee und diese Familie. Und dann haben wir den Schritt gemacht, den Schritt riskiert und zwar auch wieder ohne Netz und doppelten Boden. Also ich wollte mir nicht noch irgendwie eine Wohnung in München behalten, dass wenn es in Berlin schief geht, dass man wieder zurück kann oder so, sondern ich habe auch gesagt, also wenn ich das mache, dann will ich mich auch komplett auf diese neue Stadt einlassen und auf die neuen Leute. Ich war ja nicht so vernetzt wie jetzt andere Kollegen, die, also jetzt wie Philipp Moog oder so, der dauernd in Berlin gearbeitet hat schon damals, ja, sondern ich habe einfach gedacht, du musst dann auch wirklich zu Potte kommen, du musst die Studios kennenlernen, die Regisseure, die Aufnahmeleiter und so und und habe den Schritt gemacht. Und ja, das hat sich wirklich extrem gut gelohnt und extrem gut rentiert. Cool. Also war auch das erste Jahr war jetzt nicht so ganz doll irgendwie, aber es ging ja dann extrem schnell richtig gut los.
Ja, die Zeit, wo der Autorenstreik sich hier ausgewirkt hatte.
Genau.
2010 war sehr schlimm.
Das
hat ja eine Zeit lang gedauert.
Genau, also 2010 war auch im Nachhinein eines, also jetzt von den wirtschaftlich gesehen, eines der schlechtesten Jahre überhaupt. Ja. Hm. Aber es war klar, es gab kein Zurück mehr. Also ich war dann jetzt hier und...
Aber du pendelst ja...
Nee, ich pendel eigentlich nicht.
Pendelst nicht mehr.
Also nur, wenn jetzt wirklich Aufgaben in München sind. Also meine Kinder, ein Teil meiner Kinder lebt noch in München. Mhm. Aber beruflich, also die ersten Jahre war es schon so, dass ich so alle 6 Wochen mal in München war, weil noch Serien weitergingen, weil bestimmte Sachen einfach angesprochen waren. Aber das hat sich extrem gelegt. Also ich bin jetzt beruflich maximal 2-3 Mal im Jahr in München.
Mhm. Chapeau für den Mut zu diesem Schritt. Auch wenn es für dich vielleicht damals eine logische Folge war oder so, aber mit Kind und Kegel sozusagen so umzuziehen in dem Maße und dann auch ins kalte Wasser zu springen, das erfordert viel Mut. Und auch für deine Frau, finde ich. Also, dass sie als gebürtige Münchnerin dann sagt, ich lässt sich auf Berlin ein, das ist bestimmt auch nicht einfach.
Nee, es war auch nicht einfach. Also ich will jetzt nicht hier privat aus dem Nähkästchen plaudern, aber
ich kann es mir vorstellen.
Es war eine harte Nummer.
Mhm. Apropos Mut, es gab wohl zumindest einmal bei der Gagenabrechnung mal eine Verwechslung mit Frank Muth und dir.
Ja, das gab es auch mal, weil Frank Muth ist ja auch aus München oder ursprünglich aus München. Ja, genau. Und dann, ja Gott, das gab es auch mal, ja. Stimmt.
Das kommt vor. Das passiert.
Ja,
Frank Röth und Frank Muth,
genau.
Großartig. Mhm. Wir hatten vorhin noch mal kurz das so angerissen, wo wir noch meinten, lass uns doch nachher noch mal drüber reden. Für alle, die es nicht wissen, ich glaube, wir reden auch jetzt das erste Mal darüber. Es geht seit Ende letzten Jahres eine Nachricht durch die Branche. Denn es gibt eine, ich glaube, israelische Firma, die anfängt, Synchronisation KI-technisch zu betreiben. Und ich hatte mit mehreren Kollegen in letzter Zeit natürlich drüber gesprochen und die Meinungen gehen oder die Erwartungen gehen da sehr weit auseinander. Wie siehst denn du das, wenn ein Kollege sagt, boah, ich würde unserer Zunft, unserer Branche noch maximal 5 oder 10 Jahre geben und dann werden wir aussterben, beziehungsweise dann wird unsere Zunft nicht mehr gebraucht, sondern von der KI ersetzt. Hm. Was denkst du dazu?
Ja, also ich habe dir jetzt vielleicht auch gemerkt in dem Gespräch, ich bin grundsätzlich nicht jemand, der sich hier irgendwie so einer Panik hingibt oder da irgendwie jetzt sofort irgendwie Angst hat, sondern ich denke halt, man muss so einer Herausforderung eher begegnen und sehen, was man daraus machen kann, was auf einen zukommt. Also ich denke, die Panik, die momentan in der Branche herrscht, ist wirklich nicht angebracht. Das finde ich absurd, also ganz ehrlich. Ja. Aber gut, es ist halt so. Ich bin sicher, dass die technischen Möglichkeiten, was die KI betrifft, dass das kommen wird in bestimmten Bereichen, also zum Beispiel im Voice-Over- oder Doku-Bereich. Auf jeden Fall, denke ich, ist das wahrscheinlich sehr, sehr schnell praktikabel. Ich sehe im Synchron mehrere Punkte, von denen ich glaube, dass sie diesen Einstieg, diesen schnellen Einstieg verhindern werden. Das eine ist, was meiner Meinung nach niemand auf dem Bildschirm hat. Wir reden jetzt mal nur über englische oder amerikanische Filme. Also die amerikanischen Schauspieler haben ja ganz andere Verträge wie wir. Ja, die haben ja ihre Rechte ganz anders abgesichert, als wir das hier machen. Da wird ja für alle Tätigkeiten, die tun, gibt es eben entsprechendes Honorar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt ein amerikanischer Schauspieler, und ich rede nur von einem, ja, jetzt nicht von 30, 40, die den ganzen Film generieren, erfährt, dass mit seiner Stimme weltweit alle Fassungen bedient werden, alle Sprachfassungen, dass der da einfach sagt, ja, gut, kostet halt $10 mehr und dann macht er das. Ja, also ich glaube, die werden mal richtig, richtig kräftig die Hand aufhalten, wenn ein Brad Pitt plötzlich Deutsch, Französisch, Englisch, Türkisch, Japanisch, was weiß ich was spricht. Das wird richtig viel Geld kosten. Ja, und es ist nur ein Schauspieler, nicht alle. Und das Zweite ist, dass man ja immer diese Beispiele, die durchs Netz gehen, das sind ja meist nur ein Satz oder drei, vier Sätze, aber jetzt einen ganzen Film durch die KI zu synchronisieren und das anzupassen, denke ich, ist technisch einfach noch so aufwendig, ja, dass sich das momentan überhaupt nicht rechnet. Und selbst wenn es technisch einfacher werden sollte, was es mit Sicherheit wird in Zukunft, muss man auch sagen, ist vielleicht der Fluch der guten Tat oder der schlechten Tat. Also die Synchronisation in Deutschland ist ja so billig, also gesamt gesehen, ja, ist ja so billig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine KI-Synchron das wirklich noch unterbieten kann. Das kann man nicht vorstellen. Und ich glaube einfach, erst in dem Moment, wo sich es wirklich wirtschaftlich rechnen würde, macht es Sinn. Weil das Publikum hat überhaupt kein Interesse daran, die Schauspieler in Originalstimme zu hören. Das interessiert die gar nicht. Im Gegenteil, die sind ja an die deutschen Stimmen gewohnt. Die wollen ja eher die deutschen Stimmen hören. Und man sieht ja und kriegt ja immer mit, wenn es eine Umbesetzung gibt, wenn plötzlich jemand anders eine Feststimme hat, was da in den Foren und so weiter bei den ganzen Synchron-Junkies, was da abgeht. Ja, also das ist ja auch meiner Meinung nach etwas, was komplett unterschätzt wird. Weil die Leute wollen nicht De Niro in Original hören. Die wollen Christian Brückner hören. Ja? Und der dritte Punkt, und das geht ja noch ganz über das Synchron oder über unsere Branche hinaus, ist ja die Frage, also wenn du tatsächlich eine Stimme samplen kannst, dann kannst du damit ja alles machen. Also Dinge, die weit über den Synchronmarkt oder den Filmmarkt hinausgehen. Und das hat ja politische Konsequenzen, das hat rechtliche Konsequenzen. Also wenn plötzlich ein Herr Putin mit einer gesampelten Stimme irgendwo anruft, ja, also was hat das für Konsequenzen? Ja, wer ist da, oder wenn es gibt wohl in Amerika, ist die Gesetzgebung wohl offensichtlich so, dass wenn du zum Beispiel eben mit einer KI eine Straftat begehst, ja, dann ist derjenige, der Hauptangeklagte, der die Möglichkeiten der Herstellung schafft und nicht derjenige, der es ausführt. Ja? Also das sind auch, sagen wir mal, rechtliche Sachen, die weit über unsere Branche hinausgehen. Was ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagen würde, also wir legen gar nicht Wert auf die Originalstimme, sondern man bietet mir zum Beispiel jetzt, was weiß ich, 1 Million und ich gebe dafür die Rechte an meiner Stimme ab. Ja, ja. Nur mal als Theorie, ja, als Beispiel. Was können die mit meiner Stimme alles machen? Also was für Untaten können die mit meiner Stimme machen? Das ist ja rechtlich, das ist so ein Graubereich, der überhaupt nicht irgendwie geklärt ist. Wir hören immer nur, da kommt KI und in 5 Jahren wird es uns nicht mehr geben. Technisch ist es vielleicht möglich. Ja, nicht in 5 Jahren, glaube ich jetzt nicht, wird länger dauern. Aber da hängt so viel dran, was nicht geklärt ist. Und solange das nicht geklärt ist, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen.
Ich meine, stell dir vor, dass die eigenen Kinder den Vater post-mortem noch reden hören oder neue Filme synchronisieren.
Aber da gibt's ja, dahingehend gab es ja schon die ersten Verträge mit den Erben, wo man aus früheren Zeiten, aus den Hörbüchern und so weiter, ich habe jetzt keinen Namen parat, aber da gab es schon wohl die ersten Lizenzverträge, wo man dann für zukünftige Hörbuchproduktion schon die Nachfahren angesprochen hat.
Also das denke ich, sowas wird mit Sicherheit kommen. Die haben ja auch schon hier mit bei Star Wars haben sie doch die eine auch als Avatar quasi eingespielt irgendwie, ich weiß es gar nicht.
Ah, hier der Darth Vader?
Ja, oder sowas irgendwie.
Jetzt halt durch eine KI-Stimme.
Ja, genau. Aber auch als Person, auch Figur auch, ja, passiert das ja auch mittlerweile. Aber wie gesagt, das ist einfach das sind jetzt Einzelfälle und das sind einfach Sachen, die in unserem beruflichen Umfeld jetzt eine bestimmte Auswirkung haben, aber was es als Konsequenz weit über unsere Branche hinaus bedeutet, das muss erstmal geklärt werden. Ja? Und du kannst nicht sagen, ja, du setzt die Stimme jetzt aber nur für Synchron ein. Ja, wer garantiert denn das? Wie willst du das kontrollieren? Das kannst du ja gar nicht kontrollieren. Wenn jemand die Rechte an der Stimme hat und das kommt in falsche Hände, ja, sorry. Ja.
Kann eine gefährliche Waffe werden.
Ja, natürlich. Ja, klar. Absolut. Absolut. Das ändert alles. Also diese KI, sowohl was Stimme betrifft, als auch jetzt das Abbild des Menschen, das wird dann, wenn es sich durchsetzen wird oder wenn es kommen sollte und nicht eben extrem geregelt und geklärt ist, das wird alles verändern. Das wird alles verändern. Es gibt keine Realität mehr. Ja.
Das ist der Punkt.
Das ist der Punkt. Man
weiß ja gar nicht mehr, was real ist und was
genau, nicht. Genau.
Ich meine, dass man Bildern mittlerweile kaum noch Glauben schenken kann, damit hat man sich, glaube ich, größtenteils arrangiert und trotzdem catchen einen Bilder immer wieder, egal was man vorgesetzt bekommt, in Medien, in Nachrichten, in, was weiß ich, Boulevardpresse oder auf irgendwelchen fragwürdigen Websites, wo man sich hinsetzt, ein Bild sieht, was einen schockiert und dann hinterfragt man aber erstmal, warte mal, ist das denn überhaupt real? Aber trotzdem funktioniert der Fang des Betrachters erstmal.
Ja, ja,
und das ist natürlich die Gefahr bei der Sache, auch mit der Stimme.
Naja. Weil auf jeden Fall sollte das publik gemacht werden. Also dass man versucht, eine Branche hier zunichte zu treiben. Darüber sollte man meines Erachtens auch medial berichten.
Und wir fangen jetzt damit an.
Genau. Ja, ja, ja. Und dass man halt irgendwie auch dann KI-Versionen dann halt auch, wie sagt man?
Beschneidet?
Nee, nicht beschneidet, sondern halt irgendwie, dass man da halt ein Logo, ein Siegel, KI-Version
kennzeichnet.
Oder so.
Kennzeichnet. Aber der große Vorteil ist ja, dass unser Publikum wirklich auch qualitätsverwöhnt ist. Ja, also die legen ja Wert auf eine gute Synchronisation.
Ja.
Und also auch die großen Verleiher. Ich meine, wenn ich heute sehe, wenn ich einen großen Kinofilm synchronisiere, was da ein Bohai gemacht wird mit Supervisor und die ganzen verschiedenen Fassungen und die Dialogbücher müssen bis ins letzte Komma irgendwie werden die gegengecheckt und so weiter und das ist so aufwendig und so kompliziert, ja, und weil eben Wert auf Qualität gelegt wird und die Qualität hast du ja auch nach wie vor, finde ich, bei den allermeisten Synchronisationen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einfach sagen, oh ja, okay, lass mir jetzt eine KI drüber laufen, das ist schon okay. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe, ich werde nicht eines Besseren belehrt, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, danke, dass das ganze Bohai betrieben wird. Spätestens auch dafür, dass halt so weitergeht und nicht andere, schlechtere Zeiten anbrechen.
Ja.
Hier, stell dir vor, dann hätten wir in Zukunft keine Gäste mehr.
Ja.
Dann setzen wir jeden Tag die KI hier an den Rechner.
Ja. Unterhalten wir uns mit einem Roboter.
Ja. Ja. Dann gibt es halt uns Software. Auch nicht mehr. Vielleicht ist es ja gut in meinem Fall.
Das hast du gesagt, Ertin. Das kann ich so jetzt nicht unterschreiben.
Naja, ich denke, das Gute ist vielleicht einfach, dass die Menschen dann wieder, sag ich mal, das direkt menschliche oder analoge zu schätzen wissen. Also ich glaube, wenn alles digitalisiert ist und alles irgendwie mit KI bedient wird, es wird ein totales Zurück zum Theater kommen, also wo echte Menschen auf der Bühne stehen. Ja. Also analoge Veranstaltungen, ja, in der Musik genauso, ja, Unplugged zum Beispiel bei MTV ist ja auch sowas, ja, wo du von elektronischen Instrumenten weggehst und alles praktisch mit anderen Instrumenten, also mit, wie sagt man, nicht elektronisch, sondern
analog,
ja, nicht analog, aber die
digital?
Nein.
Was denn?
Das Gegenteil zu elektronischen Instrumenten, also keine E-Gitarre.
Akustik,
mein Gott, Akustik. Ja, was machen wir hier? Was machen wir hier? Akustik, also mit akustischen Instrumenten, genau, spielst und so wird vielleicht auch die Sehnsucht oder der Wunsch nach einer echten Synchronisation eher gesteigert. Ja.
Weil, oder es werden weitere Theaterhäuser gebaut in der Stadt und dann treffen wir uns alle da im Theater. Dann bin ich Tonmeister im
gibt's
Theater.
Ja auch. Gibt's ja genauso.
Ihr steht da auf der Bühne und spielt.
Ja, genau, genau.
Vielleicht ist das ja auch eine gute Entwicklung.
Ja, aber wie gesagt, ich meine, ich bin ja wie gesagt jetzt ein alter Hase sozusagen und dann habe ja auch wie ihr gehört habt, ein einigermaßen bewegtes Leben hinter mir. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Es ist einfach wirklich diese Paniknummer, sagen wir jetzt ähnlich wie bei Corona oder so, das bringt alles gar nichts. Ja? Mhm. Also diese Angstnummer, da mache ich grundsätzlich nicht mit. Ja?
Cool. Dein Wort in Gottes Ohr, beziehungsweise im Ohr der Hörer. Frank, ein schöneres Schlusswort könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich finde, du hast das ganz toll auf den Punkt gebracht.
Okay, danke.
Danke, dass du bei uns warst, Frank.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe,
das freut mich auch. Und, ja, super. Und vielleicht, wie gesagt, ich sag's jedes Mal oder wir sagen jedes Mal, wer weiß, vielleicht sehen wir uns demnächst auf eine zweite Runde in einiger Zeit mit schönen neuen Themen, mit neuen Einflüssen und berichtenswerten Erlebnissen. Wir werden sehen. Gerne. Frank, aber erstmal danke, danke, danke und okay, auf danke. Ganz bald.
Auf ganz bald, ihr Lieben.
Alles klar. Yo, servus.
Auf Wiedersehen.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.